Unser Thema heißt heute die Kraft der Mantren. Und ich möchte zunächst einmal über das große Thema Klang sprechen. Ich werde es nur kurz ansprechen, aber ich glaube ausführlich genug, um die Idee zu machen. Es gibt ein Zweig in der modernen Physik, die davon, sagen wir mal, die der vedischen Betrachtung oder Analyse der Wirklichkeit sehr nahe kommt. Nach diesem Zweig der Physik beruht alles auf Energie oder auf Schwingungen. Wenn wir uns die Realität, in der wir leben, einmal aus der Sicht der Physik anschauen, würden wir unterschiedliche, weit voneinander entfernte Teilchen sehen, die dennoch verbunden werden durch Frequenz, durch eine Schwingung, die durch sie hindurchgeht. Ihr kennt diese, versucht euch einfach mal die Kerze vorzustellen. Unsere Sinne sehen sie als etwas Festes, einen roten Kerzenkegel, der nach oben geht, vielleicht 10 cm groß ist. Aber wenn wir jetzt in das Detail hineingehen würden, in die Kerze hineingehen würden und aus einem atomaren Standpunkt das Ganze sehen würden, würden wir ganz weit voneinander entfernte Teilchen sehen, die aber trotzdem integriert sind in dieser Kerze durch eine elektromagnetische Schwingung, die diese Teilchen eben in einer gewissen Ordnung hält. Das ist also die Sicht. So nach der, wenn diese Schwingung nicht da würde sein würde, die all das hält, würden die Teilchen zusammenstürzen und das würde keine Kerze sein, dies kein Harmonium, der Allerwerteste, auf dem ihr im Augenblick sitzt, kein Allerwertester, und das Kissen auch kein Kissen, würde alles in eine undifferenzierbare Masse hinein kommen, die in der vedischen Literatur als Pradhan bezeichnet wird. Das ist dieses Pradhan, in das die Bhagavad Virya hineinkommt, eine Energie, welche dafür sorgt, dass eben diese, sagen wir mal, undifferenzierte Masse durch die Energie eben in verschiedene Manifestationen oder besser gesagt Elemente eingeteilt werden. So diese Schwingung oder Bhagavad Virya wird von Krishna in der Bhagavad Gita erwähnt. Das heißt, alles, wirklich alles ruht auf dieser Schwingung. Ähnlich so wie Perlen, die auf eine Schnur aufgereiht sind. Wenn ihr Vortrag von Gadatha hört über Universum, Bewusstsein und Materie, ich glaube so ähnlich, dann werdet ihr bestimmt auch diesen Text hören. Die Kraft, die Energie hält also alles in seiner Form oder an seinem Platz, so wie eine Schnur, die eine Halsperlenkette, wie diese hier, hält. Stell dich mal vor, ich würde die Schnur herausnehmen, da würden die Perlen durcheinander purzeln und sich auf dem Boden verteilen. Die Ordnung wäre gestört. So diese, letztendlich ist diese Energie eine Schwingung, man sagt dazu in Sanskrit Nada Brahman, die Brahmankraft als Nada oder Klang oder Vibration. Nun, diese Vibration oder Klangschwingung hat also eine ordnende Energie in sich, die diese durcheinander kommenden Teile in eine Art, wie soll ich mich ausdrücken, Ordnung hineinbringt. Ein anderes Beispiel, was ich euch gerne hierfür geben möchte, ist ein Fernseher. Jedenfalls, also ich bin mir manchmal unsicher, wenn ich diese Beispiele gebe, weil für euch vielleicht ein Fernseher etwas anderes ist als für mich, denn seitdem ich Fernsehen geschaut habe, ist die Technik natürlich viel weitergekommen. Aber ich weiß, in der guten alten Zeit wo ich noch Fernsehen geschaut habe, hat man manchmal den Fernseher angeschaltet und sah dann auf der Mattscheibe diese Elektronen durcheinander flimmern. Das war so schwarz-weiß. Gibt es das noch auf dem modernen Fernsehen? Oh ja, gut, dann bin ich noch mit euch. Wenn man dann jedoch ein Signal empfing, ordneten sich diese Teile von diesem Schwarz-Weiß-Fernseher und eine Landschaft kam oder was immer gerade dieses Signal als Information in sich trug. Manchmal ein Spielfilm oder Werbung oder Tagesschau oder was immer es gerade gab. So ist auch dieses Signal letztendlich eine Schwingung, eine Klangschwingung. Es gab vor kurzer Zeit einen aufsehenerregenden Forscher, den Dr. Emoto aus Japan, der versuchte, diese ordnende Kraft von Klangschwingung irgendwie sichtbar zu machen und auf folgende an und für sich einfache, aber trotzdem geniale Idee kam. Er arrangierte es, dass Wasser beschallt wurde. Also schallte Musik darauf, verschiedene Instrumente wie eine Flöte, aber man sprach auch auf das Wasser unterschiedliche Dinge. Dann nahm man dieses Wasser, fror es ein und nahm ein Eischip von diesem gefrorenen Wasser und legte diesen Eischip dann unter ein Elektronenmikroskop. Und dabei ergab sich was ganz Verrücktes. Wenn Wasser zum Beispiel mit dem Mantra Om Namah Shivaya beschallt wurde, gab es ein wunderschönes Eiskristall da drin zu sehen. Wenn das Wasser jedoch mit Rock'n'Roll-Musik beschallt wurde, dann war es irgendwie leblos. Da war keine Strukturen mehr drin. Das sah aus wie industriell verseuchtes Schmutzwasser. Dr. Emoto ließ auch auf das Wasser Leute sprechen, zum Beispiel mit einer ernsthaften Intention ausgesprochenen Satz, ich liebe dich, nahm es dann und sah wunderschöne Strukturen. Dann hat er eine andere Versuchsgruppe genommen, die haben darauf gesprochen, you make me sick, du machst mich ganz krank. Oder wenn ich dich sehe, wird mir übel. Also solche Art von Botschaften. Und auch hier sah er, dass diese Art von Schwingungen, wie soll ich mich ausdrücken, eine andere Struktur im Wasser hinterließen. Ich habe diese Formen der Kraft von Klang einmal in einem Buch untersucht. Das heißt, Music as Yoga, und da ist auf Seite 32, glaube ich, kommt da ein Wissenschaftler, Seite 20, ein Wissenschaftler zu Wort, der eben auch die Wirksamkeit von unterschiedlicher Musik gesehen hat. Und wer von euch hat gerne Rock'n'Roll-Musik gehört? Led Zeppelin und die Stones vielleicht. Ja. Weil keiner wagt sich jetzt die Hände zu heben, weil das nicht brutal in ist. Aber gestern hatte ich zwei Rock'n'Roll-Drummer. Den habe ich das vorgelesen. Der wurde absolut bleich im Gesicht und dann mussten sie schnell was essen zur Kräftigung. Ich habe, so sagt dieser John Diamond, hunderte von Versuchspersonen untersucht und herausgefunden, dass das Hören von Rockmusik sehr oft dafür sorgt, dass die Muskeln im Körper taub werden. Der normale Druck, der nötig ist, um einen deltoiden Muskel, das sind diese dreieckigen Muskeln wie in der Schulter, also der normale Druck, der solch einen Muskel den Widerstand bricht, ist bei einem Erwachsenen ungefähr 40 bis 45 Pfund. Also wenn ich jetzt auf Tisch was handdrücken würde, dann müsste ich 40 bis 45 Pfund Gewicht oder Druck anwenden, sodass dieser Muskel runtergedrückt wird, der dagegen spannt. Wenn nun jemand Rock'n'Roll-Musik passiv hört, dann braucht es nur 15 Pfund, um den Druck, um den Muskel runterzubringen. Also der Muskel ist eindeutig nicht so leistungsstark. Jeder Hauptmuskel im Körper nun ist mit irgendeinem Organ verbunden. Das bedeutet, dass ein großer Teil der Populärmusik, der wir jeden Tag zuhören, alle Organe in unserem Körper beeinflusst. Wenn wir dazu noch die Stunden zählen, die jemand Radiomusik hört, können wir zu dem Schluss kommen, dass dies ein Problem ist. Der nicht gewöhnliche Rhythmus, abnormal rhythm, der anormale Rhythmus von Rockmusik, ist ja ein anästhetischer Rhythmus. Es geht ja immer so, und das ist eben nicht so der Lebensrhythmus. Und wenn man das in einem hohen Lärmpegel hört, dann bringt das Schwäche in unserem Körper hervor. Schädliche Musik reduziert die physische Energie, natürlich umso mehr, wenn man es laut hört. Das war jetzt aus dem Englischen vorgelesen und zeigte so ein bisschen aus der physischen Sicht, wie bestimmte Musik das Bewusstsein und auch den physischen Körper beeinflusst. Ich möchte jetzt euch bitten, dass wir kurz ein bisschen unterschiedliche Musik hören und wir dann einmal sehen, wie wir darauf reagieren. Es ist jetzt nicht wichtig, dass wir diese Musik lieben oder nicht lieben. Das ist nicht die Übung, die wir jetzt machen. Dass wir sagen, und bei Mozart, das ist schön, das andere ist nicht schön. Es wäre sehr traurig, wenn ihr die Übung so missversteht. Worum es geht, ist einfach herauszufinden, wie wirkt die Musik auf mich. Nun, da die meisten von uns, wie soll ich mich ausdrücken, nicht, sagen wir mal, eine Vorlesung nicht immer so aktiv zuhören, wie sich der Vorlesende wünscht, möchte ich euch zunächst ein bisschen sensibilisieren für verschiedene Klänge. Ich möchte euch bitten, euch aufrecht aufzusetzen und wir machen eine einfache Entspannungsübung. Wir machen die Augen bitte zu. Und wir versuchen in unserem Bewusstsein ganz bei uns zu sein. Wir gehen in unserem Bewusstsein dorthin, wo wir sitzen. Wir sitzen mit unserem Gesäß auf der Erde oder also auf diesem Boden. Und wir fühlen so einmal ein Gefühl von Schwere. Wir übergeben uns ganz bewusst dem Boden und damit dem Gefühl von Schwere. Wir entspannen uns und werden einfach nur schwer. Jetzt versuchen wir uns auf unsere Atmung zu konzentrieren. Wir atmen nur durch die Nase ein und auch nur durch die Nase aus. Unser ganzes Bewusstsein ist auf das Ein- und Ausatmen konzentriert. Wäre schön, wenn das Leben mal einfach wird. Heute Abend ist das der Fall. Und wenn wir einatmen, heben sich unsere Schultern ein bisschen. Und während wir ausatmen, kommen unsere Schultern ein bisschen nach vorne. Das nehmen wir einfach wahr. Wenn wir ausatmen, stellen wir uns vor, dass wir ein bisschen schwerer werden und übergeben uns dem Bewusstsein der Schwere. So als wenn wir ganz entspannt schwerer werden würden. Und wenn wir einatmen, werden wir ein bisschen leichter in unserem Bewusstsein. Atmen jetzt still durch, immer atmen bitte. Ich werde euch jetzt ein paar Klänge vormachen und euch bitten, mir zu sagen, nicht zu sagen, einfach nur zuzuhören, sodass ihr analysiert, was für Klänge da sind. Zuhören. Wir wollen nur den Klang analysieren. Klang. Wir hören einen damit verbundenen vierten Klang. Wir halten die Wir atmen weiter ein und aus, natürlich, nicht anhalten vor Spannung. Die Augen bitte weiter geschlossen halten. Wir versuchen jetzt in eine Übung hineinzukommen, die nicht so einfach ist. Das heißt, wir versuchen einfach nur zu hören, was wir im Raum hören. Ich werde kein Geräusch von mir aus machen, aber vielleicht hören wir was. Vielleicht macht die Stadt ein Klang, oder im Haus ist ein Klang, oder jemand schluckt. Bitte einfach nur ganz kurz hören. Ich werde die Hörphase mit einem Klang der Katers angeben und dann mit einem Klang der Katers beenden. Also wenn es Ping macht, dann geht's los. Und wir hören ganz konzentriert. Versucht wirklich euch zu konzentrieren. Klang der Stille. Und in diesem Klang bitte weiter einatmen und zuhören, hören wir jetzt Musik. Es geht nicht darum, ob wir die Musik mögen oder nicht mögen. Es geht einfach darum, was empfinden wir, was fühlen wir bei der Musik. Das Musikbeispiel. Wir hören jetzt ein anderes Musikbeispiel. Tief atmen, nicht aufhören zu atmen vor Spannung. Langsam die Augen wieder aufmachen und in Berlin ankommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein bisschen regeln, die Position ein bisschen verändern. Das waren also zwei Musikbeispiele. Was habt ihr bei der Möchtest ihr euch zu einem der beiden Musikbeispiele äußern? Es geht auch nicht jetzt um eine Bewertung der Musik, sondern wie habt ihr euch dabei gefühlt? Ja. Möchte noch etwas jemand sagen? Jana, wie war es bei dir? Ja, erstmal Küche. Ja. Ja. Keshava, hast du was gespürt?
Ja, ich erinnere mich, dass ich ein bisschen beängstigt habe. Das war ja mir schön, dass ich aufhören
konnte. So, ja, ja. Ja, ja.
Ja, wenn wir zuhören, dann gibt es halt so
gleich und weg zu klären. Ja. Sind natürlich sehr, sagen wir mal, sehr, was ich gemacht habe in der ersten, bevor ich euch das gespielt habe, sind so klassische Entspannungsdinge. Ich habe es sehr kurz gemacht. Man kann das wirklich für 10 Minuten machen und seine Zuhörerschaft ganz in eine ganz beruhigte und aufnahmebereite Stimmung bringen. Das ist bei diesen Sachen ziemlich klar. Und man merkt da etwas. Und das sind wirklich Dinge, die nicht nur ganz und gar subjektiv sind. Natürlich merkt jeder, also das Fühlen ist eine ganz subjektive Sache, aber wenn man also viele Versuchspersonen durchgeht, dann geht das, dann ist das wirklich die Wirkung. Ich hatte einmal ein großes Seminar gegeben, mit riesen Lautsprechern und ganz vielen Leuten, und da hatte ich dann solche Musik genommen, wie ich sie beim Anfang genommen habe. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, das kommt aus der... So harte Rock'n'Roll oder so. Und da habe ich dann einen gehabt, der fand das ganz klasse. Der ist mit dem Kopf so auf und ab gegangen, hatte eine große Haarfrisur, die er durch die Luft bewegt hat, also lange Haare, und war total begeistert. Und fand dann die zweite Musik, so eine Flötenmusik, langweilig. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt nicht die Aufgabe. Liebe ich das oder liebe ich das nicht? Was macht das in mir? Was löst das in mir auf? Und der hatte die ganze Vorlesung geschlafen und hatte das nicht so mitgekriegt. Und nur bei der Rock'n'Roll-Musik ist er aufgestanden. Das ist ein Mensch, der sehr von einer bestimmten Erscheinungsform der materiellen Natur geprägt wird. Man sagt dazu Tamagun, dass die Erscheinungsweise der Unwissenheit, und natürlich agitiert das, bringt das diese Menschen auf Trab. Aber es ist einfach trotzdem so, auch wenn man bei mancher Musik so auf Trab kommt, hat es eine bestimmte Wirkung auf meinen körperlichen und meinen bewusstseinsmäßigen Zustand, der eben so ähnlich ist, wie ihr das beschrieben habt, also einengend und die Strukturen werden einfach, kommen ungeordnet in mir an und ich werde sehr flüpprig. Nun, spirituelle Klangschwingung, und das ist mein ganz großes Thema, wenn ich vom Mantren spreche, macht etwas anderes. Ich habe euch jetzt ein Beispiel gegeben über materielle Klangschwingungen und versucht euch zu helfen, das zu fühlen in eurem Leben, was das in euch ausrichtet. Spirituelle Klangschwingung hat mehrere Wirkungen, die auf unser Bewusstsein wirken. Hallo, wir sprechen über Klangschwingungen. Setzt euch doch ein bisschen zu uns, weil hier haben wir noch Plätze für euch aufbewahrt, dass ihr nicht so draußen in der Kälte sitzen müsst. Ach so, die Kinder sind auch hier. Das wusste ich natürlich nicht. Schön, dass sie da sind. Spirituelle Klangschwingungen haben folgende Wirkung in unserem Bewusstsein. Zunächst einmal ist die erste Wirkung, die wird von Chaitanya Mahaprabhu beschrieben, dass der Spiegel des Geistes von Eindrücken befreit werden, materiellen Eindrücken. Unser Geist reflektiert ja ständig das, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen. Diese Reflexion jedoch bleiben auch in unserem Geist enthalten. Unser Geist ist also nicht so ganz wie ein Spiegel. Wenn ihr etwas vor den Spiegel hält, nehmen wir mal einen Spiegel in der Schule, der ja so viele Leute sieht in der Toilette zum Beispiel. Dieser Spiegel kann sich nicht erinnern, was er gesehen hat. Da kommt ein Teenager und schaut sich an, oh, wieder so viel Pickel, um Gottes Willen, und drückt sich ein Pickel aus. Im nächsten Augenblick kommt ein junger Mann, der vielleicht den Frauen beeindrucken möchte und kämmt sich noch schnell seine Frisur nach links oder nach rechts rüber, je nachdem, was besser ist im Augenblick. Und so kommen ganz viele Tausende von Leuten an diesem einen Schulspiegel vorbei. Und der Spiegel verliert all die Bilder wieder. Es gibt kein technisches Mittel, um dem Spiegel sein Geheimnis zu entlocken, wer jetzt alles sich und was sich alles gespiegelt hat in dem Spiegel. Vielleicht war da ja auch jemand, der kurz eine Pistole in sich hat vor dem Spiegel, um danach seinen Klassenlehrer zu durchsieben. Der Spiegel kann das nicht wiedersehen. Der Geist ist auch wie ein Spiegel, nur mit dem entscheidenden Unterschied zu einem normalen Spiegel, dass alles, aber auch alles, Matthias, da drin bleibt. Der Geist hält alles fest, was du in der Kindheit gesehen hast, was du in deiner Teenagerzeit gesehen hast, was du sogar in einem vorangegangenen Leben gesehen hat. Und predigt dich auf diese Art und Weise. So powerful ist der Geist, der materielle Geist. Nun, spirituelle Klangschwingung macht den Geist von diesen vergangenen Eindrücken frei. Sodass man, wenn man gechantet hat, sehr oft ein Gefühl der Freiheit hat, der Leichtigkeit hat. Manchmal, wenn man für längere Zeit gechantet hat, ist es sogar schwierig, in ein normales Gespräch wieder einzutauchen. Habt ihr das schon gemerkt? Man sieht es manchmal im Tempel, wenn da für 2 Stunden gechantet wurde, die Devotees, dann hört das Chanten irgendwann auf und dann, was sagt man denn jetzt und wie sagt man das? die meisten sind mit dieser Erfahrung ein bisschen überfordert und ein bisschen verlegen und die sagen dann irgendwas, ich will jetzt nicht Doofes sagen, aber irgendetwas Belangloses wollte ich sagen. Oder lachen unsicher und so. Denn der Geist ist jetzt einfach mal frei von den materiellen Eindrücken. Das ist eine super Gelegenheit. Und das ist die Wirksamkeit von spiritueller Klangschwingung. Es macht den Geist wirklich sehr frei. Deswegen wirken Leute, die viel chanten und konzentriert chanten, sehr jung auf uns. Als hätten sie eben nicht so viele Erfahrungen gemacht. Ich weiß immer, wenn ich Srila Prabhupada gesehen habe, ich habe da auch viel mit meinen Gottbrüdern gesprochen, Prabhupada hatte etwas Kindhaftes an sich. Etwas Kindliches, nicht? Weil da wirklich eine Freiheit da war im Geist. Und das ist die erste Wirkung von spiritueller Klangschwingung. Die zweite Wirkung von spiritueller Klangschwingung ist, dass das Feuer von den materiellen Unwegsamkeiten, wir sagen Leiden dazu, weggeht. Man wird frei von dem Leid. Ich zum Beispiel habe im Augenblick eine große karmische Herausforderung zu begegnen im November. Ich bin zugegebenermaßen etwas beunruhigt, wie ich diese Prüfung bestehen werde. Manchmal mache ich mir richtig Sorgen darüber und habe einen schlechten Traum, einen Albtraum, ganz kurz. Ich merke aber immer, wenn ich chante, empfinde ich nicht mehr diese Prüfung, die mir bevorsteht am so und so 4. November. Das hat was mit der Gesundheit zu tun. Ich habe da keine Angst mehr davor. So, das ist was die zweite Wirksamkeit vom Chanten. Man verliert wirklich seine Ängste vor dem materiellen Leiden. Die dritte Wirksamkeit ist etwas sehr Schönes. Etwas, was wir in unserer westlichen Kultur, finde ich, unbedingt brauchen. Durch die Wirkung der spirituellen Klangschwingung wird in uns das Herz geöffnet. Ihr hattet eben kommentiert, als diese schöne Flötenmusik war, dass sie ein Gefühl hatte von Weite. Und du sprachst davon, wie Wärme dich durchdrang. Keshava Prabhu sprach auch, glaube ich, von einer, so einer Öffnung hattest du, glaube ich, erwähnt. Nicht so, dass sie das. So, dass beim Chanten wird ein Beispiel gegeben, um diese Öffnung zu beschreiben. Der Klang des heiligen Namens öffnet unser Glück im Leben, das wie ein geschlossener Lotus darauf wartet, geöffnet zu werden. Ich finde dieses Beispiel sehr schön. In Indien gibt es diese Lotusblume, die im ungeöffneten Zustand ungefähr so aussehen. Wenn denn die zarten Strahlen des Mondes kommen, dann nehmen sie diese Lotusblume und, ich sage es jetzt in einer sehr poetischen Form, das ist mir klar, öffnen die Lotusblume. Ist natürlich nicht genauso, dass jetzt die Strahlen kommen und wie Hände etwas öffnen, aber in der poetischen Beschreibung von Chaitanya Mahaprabhu tun die heiligen Namen Gottes unser Herz öffnen, sodass unser spirituelles Glück, was in uns ja ruht als Teile Gottes, wir sind ja Satchit Ananda, voller Glückseligkeit, uns erschlossen wird und wir tatsächlich eine Erfahrung davon machen, von dieser spirituellen Glückseligkeit, die da ist. Das heißt also, das Chanten der heiligen Namen kann unsere spirituelle Identität nach und nach offenbaren. Das passiert jetzt jedoch nur, und jetzt komme ich zu einer Wissenschaft, die man unbedingt als Mantra-Chanter kennt und die meisten Menschen eben nicht kennen, die Mantren chanten. Das passiert nur, wenn du in einem bestimmten Bewusstsein chantest. Es gibt 5 verschiedene Bewusstseinsstufen in der indischen Psychologie und nur 2 von diesen 5 eignen sich zum Chanten. Die erste ist Chepa. Chepa heißt abgelenkt. Abgelenktes Bewusstsein. Ich will euch mal ein Beispiel für Chepa geben. Wie ich das jetzt gemacht habe, sind bestimmt bei 70% oder 80% meiner Zuhörer, die durch diesen Klang, der plötzlich kam und dieser unvorbereitete Klang, das Bewusstsein darauf gegangen ist, abgelenkt worden. Das ist ganz natürlich. Unser Bewusstsein muss sich ja immer einstellen auf das, was als nächstes kommt und sich dort fokussieren, sonst würden wir untergehen. Wenn wir zum Beispiel über eine Straße gehen würden und wir würden nicht das Auto registrieren, was schnell dahergebraust käme, dann würden wir unter Umständen unter die Räder kommen. Also das Bewusstsein ist immer angeschaltet und wird deswegen auch immer, ist immer offen für Eindrücke oder ich würde es mal anders formulieren, Ablenkungen. Die zweite Bewusstseinsstufe, die sich daraus ergibt, heißt Vikshepa. Heute würde man dazu sagen, zu Vikshepa, das sind Menschen, die so ein bisschen hyperaktiv sind. Die sind immer gestört und die können nicht Ruhe haben. Dieser Zustand des Vikshepa ist also eine gesteigerte Form des Abgelenktseins. Dann gibt es eine Bewusstseinsstufe, die ich jetzt leider nicht mit dem Sanskrit betiteln kann, die sich eignen. Ich überspringe jetzt eine. Diese Bewusstseinsstufe ist so, wenn ruhige Umstände da sind, dann ist mein Bewusstsein stetig und ungestört. Zum Beispiel wie Krishna spricht davon in der Gita. Wenn diese Kerze brennt so lange ungestört, wie kein Windzug da ist. Aber wenn da ein Windzug ist, dann fängt sie an zu flackern. So jemand, der Mantren chantet, muss unbedingt am Anfang in einen ruhigen Umstand kommen und dafür sorgen, dass in seinem Leben diese Ruhe da bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn solange das Bewusstsein abgelenkt ist oder gestört ist, kann man sich nicht fixieren auf das Mantra. Und das Mantra kann nicht seine Kraft entfalten, weil wir einfach immer mit unserem Bewusstsein woanders hingehen. Es ist ungefähr so wie die Sonne, die, wenn sie auf einen Platz strahlt, dann wärmt sie etwas auf. Aber wenn der Apfel, den wir aufwärmen wollen, oder das Glas Wasser, was wir aufwärmen wollen, immer verändert wird und an eine andere Stelle hingerückt wird, dann kann die Sonne das nicht aufwärmen. So ist es auch, wenn unser Bewusstsein ständig flackert und abgelenkt ist oder nicht da ist. Ich weiß nicht, du bist, glaube ich, jetzt eingeschlafen oder... Nein, du bist noch da. Gut, gut. Wenn du jetzt eingeschlafen wärest, dann würdest du das nicht wahrnehmen können, weil du woanders wärest. Aber du bist dann nicht eingeschlafen. Nun, die letzte Stufe beim Chanten ist so... Man nennt das Ekagra. Diese Stufe ist so, dass das ist die Idealstufe. Das heißt, selbst wenn äußerlich ablenkende Umstände da sind, bleibt das Bewusstsein wie ein ungestörter Laserstrahl fixiert auf das Chanten. So, ich glaube, dass die meisten von uns auf der Stufe sind, wo sie ihre Konzentration dann am leichtesten beibehalten können, wenn ruhige Umstände sind. Der Yogi aus Benares, den ich euch in einer Diashow gezeigt hatte, der war bewusst auf die geschäftigste Straßenkreuzung von Benares gegangen, um zu lernen, selbst inmitten von gestörten Umständen sein Bewusstsein zu fixieren. Verwundert werden, ne? Der saß dort mitten im Sud des Verkehrs, alles ging hin und her und vor und zurück, und ihr wisst ja, indische Straßenkreuzungen sind nichts für Anfänger. Und wollte also lernen, ungestört zu bleiben. So, wenn jetzt ein Devotee von oder ein Mantra-Chanter sein Bewusstsein ganz fixieren kann auf die transzendentale Klangschwingung, dann ergibt sich ein kleines spirituelles Wunder. Ihr wisst, wir sprechen über die Kraft der Mantren. Dies Wunder ist, dass sich vom Klang eine Form manifestiert. Mit anderen Worten, du chantest das Hare Krishna Mantra und du siehst plötzlich die Form Gottes vor dir. Das ist, was beim Mantra chanten, was ein Mantra bewirken kann. Wenn ihr das Werk Brihat Bhagavatamrita lest, geht es nur darum, da chantet einer ein Mantra, um letztendlich Gott in diesem Mantra, in diesem Klang zu sehen. Ihr wisst, wir haben oft gehört, dass Krishna nicht verschieden von seinem heiligen Namen ist. Und der Chantende, der richtig das Mantra praktiziert, kann Krishna in diesem heiligen Namen wahrnehmen. Wie er die Flöte spielt, wie er lächelt und wie sein wunderschönes Lächeln alles Leid von ihm wegnimmt. Es wird besonders gesagt, dass der Chantende plötzlich das Lächeln Gottes in ihm aufgehen sieht. Hare Krishna. Ihr kennt es mal, das finde ich ein großes Wunder. Wir haben in dieser Welt ein ganz kleinen Hinweis daraus, wie sich von Klang eine Form ergibt. Zum Beispiel, wenn ihr zum Telefon geht und da spricht dann plötzlich einer, Hallo André, und du sagst, Medini! Und siehst ganz deutlich Medini mit seinem attraktiven Kinnbart vor dir, nicht? Und kannst diese Form sehen. Oder man nimmt den Hörer auf und dann kommt so von der anderen Seite der Klang, kennst mich noch? Das hat einmal mein alter Freund hat das gesagt, den ich für 30 Jahre nicht gesehen hatte, weil wir uns fürchterlich zerschritten hatten über in größerem Betrag Geld. Kennst mich noch? Und dann habe ich gesagt, sag nicht, wer du bist. Sag nur noch einmal, kennst mich noch. Kennst mich noch, Alter? Fanny! Fanny, mein Gott, du rufst mich noch an. Mein Freund hieß Fanny. Ja, mit dem haben wir viel erlebt, dem guten Fanny. So, da ist ein, und ich sah sein Gesicht, seine langen Haare, sein kluges Aristokratengesicht mit den Lippen, und das ein gemeines Lächeln spielte, direkt vor mir. Nicht? Also es war wirklich, man sah das richtig. Aber wenn ich jetzt von der Wirksamkeit eines Mantrams spreche, welches uns spirituelle Form offenbart, meine ich noch etwas viel Tieferes. Ich muss, also wenn ich voller Konzentration chante, kann sich mir Gott offenbaren. Das ist nicht nur eine Erinnerung, die sich plötzlich da aus meinen grauen Gehirnzellen aktiviert, sondern ich sehe etwas, sehe eine spirituelle Wirklichkeit vor mir, die noch nicht in meiner Erinnerung, also die ich noch nicht assoziiere, mache. Allerdings muss der Mantra, den ich chante, Leben haben. Hier komme ich auf einen Punkt, den die meisten Devotees unbedingt noch lernen müssen. Du kannst den Hare Krishna Mantra chanten und das Mantra hat kein Leben. Und dann kann das nicht passieren. Ich möchte euch jetzt, weil das so ein verblüffender Punkt ist, und ihr mir bestimmt nicht geneigt seid, das sofort so abzunehmen. Vorlesen von Srila Prabhupadas spirituellen Meister Srila Bhaktisiddhanta. Der heilige Name Krishnas, das ist göttlicher Klang. Man kann ihn vergleichen mit der Kapsel, in der Medizin drin ist. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati nimmt jetzt ein Beispiel, was wir, glaube ich, alle kennen, was damals aber noch sehr modern war. Kennt ihr diese Kapseln? Es gibt jetzt schon vegetarische Kapseln, die also nicht aus Gelatine bestehen. Die sind so, da ist so eine etwas längere Kapsel und darüber so ein kleines Ding und da ist dann die Kräutermedizin drin. Kennt ihr das? Viele von uns, die wissen, dass die meisten dieser Medizinkapseln aus Gelatine, aus tierischen Produkten besteht, nehmen also die Medizin ohne die Kapsel. Die tun einfach dieses kleine Ding ab, und dann schütten die das rein. Das ist von der medizinischen Wirkung nicht so gut, weil die Kapsel da ist, sodass die Medizin eben zum Magen kommt und sich nicht vorher schon in der Speiseröhre auflöst. Aber ich mache das persönlich auch, wenn ich weiß, es ist Non-Veg, sagt man dazu. So, der heilige Name Krishnas bedeutet göttlicher Klang. Es lässt sich vergleichen mit einer Kapsel und der Medizin. Die Kapsel selber, ist nicht die Medizin. Äußerlich macht eine Kapsel aussehen wie eine andere. Doch in einer Kapsel ist Medizin und in einer anderen Kapsel mag es Zyankali geben. Zyankali ist ein ganz schnell wirkendes, tödliches Gift. Die Kapsel selber ist also nicht die Medizin. Es ist in gleicher Weise nicht der Klang von Krishnas Name, der Krishna ist. Krishna ist in dem Klang. Der heilige Name muss erfüllt sein mit dem richtigen Spirit, dem richtigen Geist, nicht mit einem weltlichen Gefühl. Und dann benutzt Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ein Beispiel, das für jemanden, der also den Hare Krishna Mahamantra chanten kann, aber nicht wirklich Krishna hat. Kennt ihr dieses Chanten, dieses Meditieren? Dass ihr das Mantra chantet, aber ihr fühlt euch leer, unangesprochen, nichts ereignet sich. Und kennt ihr auf der anderen Ebene das Chanten, wo du den Mantra chantest und du hast das Gefühl einer göttlichen Gegenwart? Ich glaube, das kennen wir alle. Und ich glaube, wir kennen alle die Frustration, die wir empfinden, wenn wir so eine leere Kapsel chanten, so einen leeren Mantra chanten, der kein Leben hat. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, eine Runde zu Ende chanten. Erscheint uns wie die allergrößte Tortur der koreanischen Gefangenen, die da von den Amerikanern fertig gemacht werden. Also, das Beispiel, was Bhaktisiddhanta Sarasvati bringt, ist das Beispiel von Ravana, einem Asura, einem Dämon, der Sita entführen wollte. Ravana kam hin und nahm und wollte Sita kidnappen, aber statt Sita zu kidnappen, konnte er seine Hand nur auf eine Imitation, eine Statue von Sita legen. Mit anderen Worten, Ravana konnte nicht die spirituelle Form Sitas berühren. Das kann niemand, der nicht auch aus spiritueller Energie besteht. Er bekam eine Imitation, das heißt eine Vorspiegelung der eigentlichen Sita, eine Chaya-Sita. Chaya ist so viel wie Schatten. So, wie kann ich chanten, sodass Krishna in dem Mantra drin ist? Ich will euch das dann auch sagen. Wenn Krishna herabkommt, kommt der Name zunächst einmal in das Herz und von dort auf die Zunge und auf die Lippen. Diese Schwingung des heiligen Namens, das ist Krishna. Wenn Krishna in der Form von Klang von der transzendentalen Welt in das Herz herabsteigt und vom Herzen dann das ganze Nervensystem kontrolliert und auf die Lippen kommt und auf die Zunge, wo er tanzt, das ist der heilige Name Krishna. Dieser Klang wird nicht von der materiellen Ebene her produziert. Also du kannst einen Roboter, einen Stimmroboter niemals programmieren, wirklich Krishna, Gott, zu chanten. Der wird eine Imitation des Klanges chanten. Also nicht, aber Gott wird nicht gegenwärtig sein beim Roboter. Und jetzt sagt Bhaktisiddhanta Saraswati sehr, sehr klar, wann jetzt Krishna herabkommt. Der heilige Name kann nur dann realisiert werden, wenn wir uns ihm in einer inneren Haltung des Dienens nähern. Diese Haltung muss intensiv sein. Zu der Zeit kommt Krishna durch seine Gnade herab, weil er angezogen ist zu der dienenden Haltung im Herzen des Devotees. Ich glaube, das ist ein... Als ich das erste Mal hörte, war ich schockiert. Total schockiert. Ich chante jetzt schon so lange den Hare Krishna Mantra, aber wer sagt mir, ob Krishna in meinem Herzen gegenwärtig ist? Es passiert nur, wenn eine dienende Haltung da ist und wenn der Devotee auch frei von Vergehen ist, die er machen kann. So, damit jetzt die richtige Haltung da ist, möchte ich euch drei Meditationsstufen gerne geben, die wichtig sind, sodass ihr Krishna, dass ihr durch den Mantra tatsächlich Krishna empfängt. Ich möchte euch vorher eine kleine Geschichte erzählen von Draupadi und Krishna. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Draupadi war eine große Geweihte Krishnas, die einmal in allergrößter Gefahr war, öffentlich entkleidet zu werden. Sie war eine sehr kultivierte Frau und ihr hat das wäre für sie der Untergang gewesen. Es gibt vielleicht manche Frauen heute, die das ganz gerne tun, weil es ja auch vielleicht schick ist aus ihrer Perspektive. Aber für Draupadi war das die ärgste Vergewaltigung, die man sich vorstellen kann. So, ganz am Schluss, als die also schon fast die ganze Kleidung von ihrem Körper abgezogen hatten, diese Männer, erschien dann Krishna und kleidete sie mit unbegrenztem Sari-Material ein. So, als Draupadi Krishna wieder traf, fragte sie Krishna, warum hast du so lange gewartet? Also es war fast schon zu spät. Warum hast du so lange gewartet? Das ist meine Frage. Draupadi und Krishna sagte, sie sagte, hast du nicht gehört, wie ich nach dir gerufen habe, in schierer Verzweiflung? Krishna antwortete, well, am Anfang hast du gerufen, Krishna, Krishna, aber dich an Bhishma gewandt, dem Großvater der Kauravas und der Pandavas, und hast gesagt, Bhishma, du brauchst nur ein Wort zu sagen, um dieses Unrecht zu verhindern. Ich habe gedacht, sagte Krishna, sie wendet sich ja an Bhishma. Ich bin nicht gefragt, dann soll Bhishma eben helfen. Stimmt das, Draupadi? Oh ja. Aber danach hättest du kommen können. Danach bist du zu Dronacharya gegangen. Dann bist du zu all den Königen gegangen. Als dich niemand beschützen konnte, hast du mit einer Hand den Sari festgehalten und mit einer anderen Hand zu mir gebetet. Da habe ich gesagt, well, sie ist ja ganz stark, und dann soll sie, anscheinend will sie sich selber verteidigen. Erst als du beide Hände in die Luft geworfen hast und nach mir gerufen hast, da bin ich gekommen. Liebe Devotees, die mir gespannt oder gelangweilt zuhört, liebe Freunde und liebe Skeptiker, hier findet sich ein ganz essentieller Punkt des Mantra-Chantens. Volle Konzentration, volle Ausrichtung des Bewusstseins. In dem Augenblick offenbart sich Krishna und kommt Krishna. So, es gibt drei Schritte, mit denen ihr dies erreichen könnt. Drei Schritte, die mir persönlich sehr helfen, die ich morgens immer anwende, wenn ich mich hinwende zum Chanten. Das erste ist, dass man, bevor man chantet, eine Art kleine Meditation macht und sich darauf konzentriert, dass Krishna und sein göttlicher Name nicht verschieden voneinander sind. Man kann das machen, indem man zum Beispiel ein anderes Mantra chantet. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigrahe. Das heißt, der heilige Name, Nama Chintamani Krishnas, ist identisch mit Krishna. Denn in der spirituellen Welt ist der Name und das, was er benennt, nicht verschieden voneinander. Vinadvam Nama Namino. Der Name und das, was mit dem Namen bezeichnet wird, ist nicht verschieden voneinander. Also, dass man sich ganz kurz das ins Bewusstsein ruft. Das ist der erste Schritt, um dem heiligen Namen, sagen wir mal, dass das mit Leben erfüllt ist. Der zweite ist, das wird im Haribhakti Vilaso erwähnt, dass man über die Bedeutung des Mantras meditiert. Man sagt nicht etwas einfach nur gedankenlos dahin, sondern meditiert über die Bedeutung des Mantrams. Das heißt, das gibt dem Mantra Leben. Wenn ihr, jetzt möchte ich einen kleinen Buchtipp empfehlen, in kürzer Zeit wird ein Buch rauskommen und hier auch in Deutschland erhältlich sein, das heißt der Gayatri Mantra und The Gayatri Book heißt es, das Gayatri Buch, und da ist die ganze Thematik darüber, dass wir, wenn wir das Mantra chanten, über die Bedeutsamkeit meditieren können, dann wird das mit Leben erfüllt. Zum Beispiel, beim Chanten des Hare Krishna Mantras gibt es eine einfache Meditation. Please, bitte nimm mich an. Und in der Haltung, bitte nimm mich an. Oder ein bisschen ausgefächerter, also ein bisschen mehr Information. O Energie des Herrn, Radharani, O Krishna, bitte beschäftigt mich in eurem Dienst wieder. Das ist also, da wird das Bewusstsein verbunden mit dem, dessen Namen wir chanten. Wir meditieren über die Bedeutung. Und die dritte Stufe ist, dass wir in einer inneren Haltung der Sehnsucht chanten. Ein Mensch, der die materielle Welt total für okay hält und ach ja, 1000 Pläne hat. Ich habe schon jemanden gesehen, der hat gechantet mit einer Hand und mit der linken Hand den Einkaufszettel aufgeschrieben, was er noch alles einkaufen wollte an dem Tag. Der wird nicht so viel Erfolg haben. Aber lasst mich jetzt kurz zusammenfassen. Ich weiß, manche leben es nicht so viel komplizierte Gedankengänge und wollen es ganz klar und einfach haben, dass sie etwas mit nach Hause nehmen, was sie sofort zur Anwendung bringen können. Die Kraft der Mantren offenbart sich dann, wenn eben der heilige Name und der Unterschied zwischen dem heiligen Namen und Krishna nicht mehr da ist. Das heißt, wenn wir das Mantra so chanten, dass wir in die Gegenwart Gottes treten. Und das ist die einzigartige Kraft. Selbst materielle Klangschwingungen tragen in sich Information. Erinnert euch bitte an das Beispiel von dem Emoto, der ja diese Eiskristalle, die von beschalltem Wasser fotografierte. Materielle Klangschwingungen tragen eine Wirkung mit sich. Erinnert euch an eure eigenen Versuche. Ihr wart ja ganz kurz Wissenschaftler im Laboratorium eures Bewusstseins, als ihr diese verschiedenen Musikstücke gehört habt. Spirituelle Klangschwingung oder die Klangschwingung vom Mantren trägt jedoch nicht einfach nur Informationen von dieser Welt mit sich, sondern es, diese Mantren bringen uns in die Gegenwart Gottes, sie bringen Gott mit sich, und das ist etwas unglaublich Wunderschönes und Unglaubliches Machtvolles. Aber wir müssen die Mantren richtig chanten, und dazu gab es diese, haben wir diesen kleinen Exkurs in den Bereich der unterschiedlichen Bewusstseinsstufen gemacht und haben gesagt, es gibt eine die, oder zwei, die sich eignen, wenn das Bewusstsein einigermaßen fixiert ist, weil wir in störungsfreien Umständen sind, und später natürlich können wir vielleicht sogar schenken, dass unser Bewusstsein selbst dann noch ungestört bleibt, wenn wir mitten auf einer Straßenkreuzung von Berlin stehen. Das ist denn sehr gut, dann ist es, das ist sehr, sehr nice. Ich selber möchte euch unbedingt inspirieren, eure eigene Praxis des Chantens zu vertiefen. Ich möchte euch auch eine kleine Geheimempfehlung geben. Wir befinden uns im Augenblick in einem total günstigen Monat, dem Monat Karti, wo besondere Segnungen erhältlich sind für diejenigen, die sich konzentriert einer spirituellen Übung widmen. Ich würde euch auch hier bitten, morgen ein kleines Experiment zu machen. Die meisten von euch chanten ja Mantren. Bitte versucht, einen störungsfreien Ort aufzusuchen. Macht euch auch wirklich frei von Störungen, vielleicht das Telefon kurz ausstöpseln. Das läuft ja in Berlin ununterbrochen. Das ist die Telefonstadt von Deutschland, würde ich mal annehmen. Man einfach sich dann versucht zu fixieren. Und damit man sich richtig reinkommt, möchte ich euch diese drei Schritte offen also ans Herz legen. Die kommen vom Bhaktivinoda Thakur, das sind nicht meine eigenen Empfehlungen. Dass man darüber nachdenkt, wie Krishna identisch mit dem Mantra ist. Dass man kurz über die Bedeutung des heiligen Namens meditiert, was mache ich da überhaupt? Und schließlich, dass man in einer inneren Haltung der Sehnsucht chantet. Nietzsche sagte einmal, wehe, es kommt der Tag, wo die Sehnsucht im Menschen stirbt, über den Menschen hinauszuwachsen. Das heißt, über seine menschlichen Schwächen hinauszuwachsen. Nietzsche hat auch ist ein versteckter Hare Krishna, die Bodhi, er hatte gesagt, ich würde an einen Gott glauben, der es verstünde zu tanzen. Das ist in dem Buch Also sprach Zarathustra. Bhakta Fritz. Ist er Fritz oder Friedrich? Friedrich sogar, hat er gesagt, der Friedrich. Hare Krishna. Gut. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich hoffe, dass ich euch geistig alle erreichen konnte mit diesem, mit dieser kleinen Vorlesung. Vielen Dank, dass ihr so lange mit mir gewandert seid durch diese Themen. Weil wir Devotees sind und wir wollen was fürs Herz hören, werde ich euch noch eine letzte Geschichte erzählen. Die hat mir ein Devotee einmal in Vrindavan erzählt. Die soll aus einer Zusatzschrift zum Ramayana kommen. Also, einmal gab es einen Mann, der sehr materialistisch war und unglaublich viel zu tun hatte. Narada Muni besuchte ihn und der Mann fragte ihn, kannst du mir nicht eine spirituelle Empfehlung geben, was ich tun kann? Chante, sagte der Narada Muni, chante das Mantra Rama, 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 sehr kurz. Aber sagte der Mann, ich habe überhaupt keine Zeit zu chanten. Wann hast du denn Zeit, fragte Narada Muni. Wenn ich auf Klo sitze, sagte der Mann. Sagte Narada Muni, dann chante, wenn du auf Klo sitzt. Also der Mann, wenn immer er die Tür hinter sich zumachte, Rama, Rama, Rama. Und da saß, um den menschlichen Haufen zu produzieren, chantete Rama. Nun, der liebste Diener von Rama ist wer? Hanuman, genau. Und Hanuman kommt immer dahin, wo der Name Rama gechantet wird. Hanuman hörte also den Rama, 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 kam auf die Erde an, suchte weiter, wo ist denn er, in welchem Tempel, und sah dann diesen einfältigen Mann, der dort sich unter Druck setzte, auf Klo. Und man dachte, das ist too much. Der chantet den heiligen Namen an diesen unreinen Ort, nahm seinen Fuß und kickte auf den, um ihn zu strafen. Wenn Hanuman jemanden kickt mit seinem Fuß, ist das keine Kleinigkeit. Als er einmal Ravana einen Fußtritt versetzte, flog der gleich 10 Meter nach hinten. Also Hanuman Fußtritte, die töten einen Menschen, selbst wenn er in der Rüstung ist. Sehr powerful. Aber der Mann merkte nichts. Machte einfach weiter. Und ich will euch das jetzt nicht vormachen, wie der das machte, aber Hanuman konnte das nicht verstehen. Er schlug auf den ein, hör auf, aber der Mann nahm ihn nicht zur Kenntnis. Da, dem muss ich auf den Grund gehen. Es gibt nur eine Person, der mir sagen kann, warum ich hier nichts ausrichten könnte. Das ist Rama selber. Und so ging Hanuman nach Ayodhya, um seinen Herrn Lord Rama zu sehen. Doch die Palastwächter sagten, wir haben die Anweisung, niemanden durchzulassen. Rama geht es heute sehr, sehr schlecht. Er ist noch nicht mal aufgestanden. Oh, sagte Hanuman. Na, aber ich bin Hanuman. Auch du kannst Rama heute nicht sehen, es tut uns fürchterlich leid. Hanuman ging nach hinten vom Palast und ging über die Balkons nach oben und kam direkt in den Balkon, wo das Schlafgemach von Rama war. Als er auf dem Balkon war, sah er schon, das Schlafgemach war noch verdunkelt. Und aus dem Schlafgemach hörte er ein, wie soll man das sagen, ein Stöhnen. Oh. Hanuman ging ganz leise rein und sagte, und sah Rama, der sich vor Schmerzen auf dem Bett regelte. Und sagte Hanuman, was ist los? Dir geht es nicht gut, ich bin's Hanuman. Ach, sagte Rama, warum fragst du? Du hast mir die Schmerzen zugefügt. Was sagt Hanuman? Mir würde doch niemals in den Geist kommen, dir Schmerzen zuzufügen. Wenn du, bevor du irgendwo hingehst, dann tue ich mit meinem Schwanz erstmal alles sauber fegen, damit du dich nicht verletzt, wenn du auf einen scharfen Stein trittst. Wieso habe ich dir die Schmerzen zugefügt? Ja, sagte Rama, du hast mich getreten. Was? Könntest du mir bitte das erklären, was du dort sagst? Sieh mal, sagte Rama, inzwischen solltest du schon wissen, dass mein heiliger Name und ich identisch sind. Als du zu diesem Mann kamst, der auf dem stillen Örtchen den heiligen Namen chantete, da war ich gegenwärtig und ich habe den Mann geschützt. Ich habe deine Tritte angenommen. Und dann stand Rama lächelnd auf, denn er hat einen transzendentalen Körper, der nicht berührt werden kann. Und schloss Hanuman in seine Arme und sagte, Hanuman, bitte versteh, mein heiliger Name ist identisch mit mir. Schöne Geschichte, ne? Heute haben wir Ekadasi, da müssen wir ein bisschen über diese Dinge sprechen. Gut, ihr Lieben. Jetzt sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Ich will mal Gorahari nach seiner Uhrzeit fragen. Ach, das geht ja noch. 7:30. Nicole? Ja? Devotis? Wollen wir die Devotis ein bisschen beköstigen? Oder? Ja. Ja, wollen wir? Gut. Dachte ich auch, dass wir vielleicht kurz uns noch einschwingen. In einem Bajan. Ich will noch sehen, sind vielleicht einige Fragen da, also themenbezogene Fragen zu dem Thema? Gunja Bihari?
Eine kleine Ergänzung. Du hast gesprochen, dass man sich sehr fixieren muss, also sonst sein kann, dass man einfach eine höhere Hülle hat. Meine Erfahrung ist, dass selbst wenn man ausgefüllt ist, bei mir, ich sage, das ist trotzdem eine Wirkung. Das erhebt den, natürlich ist es total verschieden von dem, was der Heilige Name geben kann.
Ja.
Aber selbst das hat eine Wirkung. Weil sonst wird, merkt man nicht, dass man diese Materie gar nicht klar und
ja. Sicherlich, das Chanten ist in jedem Fall sehr gut. Ich meine, wenn wir, guck mal, wenn wir die bei diesen Erfahrungen mit dem Klang, den wir gemacht haben, man nennt das Nama Basa, der heilige Name ist noch nicht ganz da, wenn wir unkonzentriert chanten. Also Krishna ist noch nicht da, aber es sind immerhin schon die Strahlen da. Da ist ein etwas davon ist schon da. Und das etwas, das kleine Etwas, wird mich beflügeln und weiterbringen, sodass ich später vielleicht auch Krishna empfangen kann. Was wieder? Sorry, entschuldigt, Irmela natürlich. Sorry.
Ich finde immer die Qualität des Zens, dieses eigenes Verschieden wieder, wie man lebt. Also ich merke immer, wenn ich unkonzentriert denke, ist mein Leben auch sehr agitiert, passiert viel, trifft viele Leute und so weiter und so fort. Und wenn ich konzentrierter denke, dann ist es viel ruhiger oder es ist konzentrierter aussieht.
Ich würde sagen, das beeinflusst sich gegenseitig. Also dein Leben beeinflusst sicherlich deine spirituelle Praxis. Wiederum ist es hier doch auch so, dass deine spirituelle Praxis, ganz gleich wie du im Augenblick lebst, wenn die gut ist, kann sie auch dein Leben sehr entscheidend beeinflussen. Das ist also ein wechselseitiger Einfluss. Das ist sicherlich wahr. Deswegen, wenn wir diese 10 Vergehen einmal betrachten, die man machen kann, nicht? Also materielle Anhaftung weiter zu pflegen, das ist ja etwas, wo wir Experten drin sind, oder ja, das sind Dinge, die sich auf das Leben direkt beziehen. Wenn du ein sehr verhaftetes, verstricktes, bestricktes Leben führst und immer noch mehr neue Maschen dazu hinführst, wird das dein Chanten natürlich beeinflussen. Deswegen heißt es, soll man diese 10 Apparadas vermeiden. Aber es ist auch wiederum so, wenn man richtig chantet, kann es vorkommen, dass du plötzlich keine Anhaftung mehr ans materielle Leben hast. Also du merkst plötzlich, manche Dinge sind mir jetzt nicht mehr so wichtig. Ja. Ich habe noch Ramani gesehen, ja, und dann dich vielleicht.
Krishnas Name ist jetzt mental, wenn man das hört, man soll sich eigentlich nicht Machamantras von jemandem anhören, der kein Devot ist, weil es so diese finale Musik Machamantras von jemandem anhören, sondern ein Devot ist. Hat das eine negative Auswirkung?
Das ist etwas, was ich mich sehr in Amerika habe ich mich damit beschäftigt. Es gibt weiß ich jetzt nicht, aber in Amerika gibt es viele professionelle Kirtan-Leute, die machen Kirtans, die singen, denn das ist jetzt in Mantra-Yoga, sagt man dazu in Amerika. Und es gibt welche davon, die nehmen zum Teil Fleisch zu sich und dann, wenn die Mädels begeistert werden im Konzert, dann sind sie doch auch gern bereit, das zu tun, was Stars mit Groupies machen. Also das ist nicht verschieden da. Es ist tatsächlich so, dass die Absicht des Schändenden, also seine Motivation im Leben, dich beeinflusst. Da kommt also der heilige Name und zusätzlich noch bestimmte Lebensethik und was immer da ist. Das schwingt damit. Deswegen sollte man sehr hören von Devotees gesungen ist. Nun, wenn du jetzt professionellen Kirtan Mensch hörst, weil du gerne die Melodie hörst und weil es so schön was hat in sich und dir darüber bewusst bist, dass das dass da eine gewisse andere Schwingung auch noch mitschwingt, dann sagen wir mal, dann denke ich, ist da nicht so ein Problem. Ich kenne einen professionellen Kirtan-Menschen, der auch, sagen wir mal, noch nicht so koschere Lebenspraktiken hat. Koschere, ich sage das bei euch auch, so reine Lebenswandlungen hat. Die kenne ich ziemlich gut. Und er hatte ein Konzert gegeben, zu dem viele Leute kamen, in Zürich damals. Wir kennen uns schon seit Amerika und nachdem alle Leute vorbei waren, saßen wir so. Und auf einmal fängt er in meiner Gegenwart an zu weinen. Frage, warum weinst du? Ist ein bisschen Druck von dir gegangen? Und er sagte, nee, ich weine, weil ich sitze jetzt mit dir zusammen, ich weiß, wie du lebst, der kennt unsere Bewegung, und ich weiß, dass man so leben sollte, um richtig zu chanten, das ist mir klar, aber ich bin noch so verhaftet und so... Er kommt aus der Musikszene und aus der Hippie-Szene, also so weiter. Manchmal denke ich, ich schaffe es nicht in diesem Leben. Und das bereitet mir großen Kummer. Und deswegen weine ich. Natürlich, nach so einem Konzert ist alles sehr schön, die Leute sind inspiriert und werden das Chanten aufnehmen. Aber ich sitze dann und weiß, ich habe noch so viel schlechte Angewohnheiten. Wie siehst du das? Ich habe ihm gesagt, du, ich denke gerade sehr nach über dich und professionelle Kirtan-Sänger und so. Und ich habe da eben, aber ich denke vielleicht, weil du chantest und weil du ein gutes Anliegen hast, du willst, dass Leute auch chanten, wird der Heilige Name dich mehr und mehr erläutern und reinigen. Dieses Moment ist also auch da. Ich würde versuchen, das positiv zu beantworten, deine Frage, Ramani. Hör einfach reine Devotees chanten, Prabhupadas und so weiter. Und wenn du dann mal ein bisschen dies oder das auch, weil du selber ja Musik machst und so, um dich zu inspirieren bei Leuten, bei Freunden, vorgestern war ich mit jemandem zusammen im Auto, der hatte diesen meinen Freund auf CD und ich hörte und nach ich merkte plötzlich, wie ich das so hörte, da kam noch was anderes mit. Das ist wirklich ein Unterschied. Das kann man schon merken, wenn man sensibel ist. Aber ich glaube, ich habe eine ausgewogene Antwort gegeben. Und er ist bemüht. Und ich glaube, dass in Amerika traf ich diesen sehr bekannten professionellen Kirtan-Sänger und schmunzelte mich an und ich sagte, ja, hier ist jetzt Mr. Kirtan-Sänger, wie geht's? Und er sagt, ich bin überhaupt gar kein Kirtan-Sänger. Ich kann ganz schlecht Harmonium spielen. Meine Stimme ist wie ein verrostetes Bleirohr. Aber Krishna hat seinen eigenen Humor. Er kann selbst auf einem Bleirohr wunderschön Flöte spielen, wenn er will. Fand ich doch nice, nicht? Da hat er so anerkannt, dass Krishna was machen kann. Mhm. Ich hatte dich als nächstes gewählt.
Also zum Beispiel, wenn man schämt über Liebeskummer, das ist ja eigentlich kein materielles Problem, wenn man sich überlegt, dass Krishna ist in unser aller Herzen. Mhm. Viele sagen ja, okay, da kommt ein materielles Problem oder Problem, das ist nicht wert, aber was dann passiert. Also ich mache beim Schämpfen, wenn einfach diese Sachen so hochkommen, dann leben sie
diese Liebeskummer, ja. Ja, ja.
Und er kann aber nicht einfach weg sein, dieses Schämpfen, sondern das, das macht Krishna ja nicht, oder?
Liebeskummer ist ganz normal. Also, und das, wenn man dann chantet, dann kommen halt diese Sachen in unseren Geist, auch Aufregung oder all diese Gefühle, die so eine starke Qualität mit sich bringen. Ja, Krishna versteht, hier ist ein Devotee aus der Welt, so nice, dass sie chantet, so ein Nektar-Devotee. Und vielleicht hilft ihr dann da, darüber hinwegzukommen oder was einzurichten, was da. Ich würde sagen, Krishna ist nicht so wie so ein Polizist, weißt du, der einfach, der unsere menschlichen Schwächen so wie eine Verkehrsordnungsübertretung behandelt, nicht? Und dann Bußgelder austeilt. Das ist natürlich. Ich bin oft in dem Land Serbien, da haben die Leute ungefähr 3000 mal stärkere Emotionen als die Deutschen. Also unglaublich. Und da ist also Liebeskummer besonders meistens so, wenn der Sommer zu Ende geht, dann geht das da los mit dem Liebeskummer. Also wir haben keine Ahnung, wie stark die da darunter leiden. Also sie wollen sich dann gleich, sie kaufen sich dann Messer und Pistolen und zum Selbstmord, also richtig schlimm ist das, nicht? Und ich sage ihnen immer, meine Antwort ist, dann kommen sie dann immer auf E-Mail, dann kriegt man diese ganze Liebeskummerflut per E-Mail und dann sage ich, Kinder, folgendes, es ist ganz natürlich und ich leide mit dir, also es ist schlimm, dass man so enttäuscht werden kann. Aber chante einfach weiter und lerne es auch, diese Gedanken kommen und gehen zu lassen, so wie Winde oder all die Eindrücke. Ich würde denen nicht besonders nachgehen. Kannst du sagen, Liebeskummer, das habe ich, das mache ich nach dem Chanten. Da mache ich mir Gedanken drüber, wie man das einringt oder wie man darüber weint, dass das passiert ist. Aber während des Chantens würde ich einfach so eine unangespannte Gelassenheit entwickeln. Das wird immer gesagt. Dass du das einfach vorbeilässt. So unbeteiligt beobachtest. Aber natürlich bei Liebeskummer geht das schlecht. Mein Tipp ist, werdet Sannyasis. Das ist natürlich nicht sonderbar praktisch. Das ist alles gestanden. Gut.